Welle Wieselburg, der Podcast für alle, die hören wollen, was Wieselburg bewegt.
Herzlich willkommen zur neuen Episode Welle Wieselburg, in der wir uns heute mit einem Dauerbrenner unter den Lifestyle-Themen beschäftigen, nämlich mit der gesunden Ernährung. Dazu haben wir eine Expertin auf dem Gebiet der Ernährungswissenschaften zu uns ins Studio gebeten und wir freuen uns sehr, dass sie sich die Zeit nimmt, um mit uns über dieses wichtige und wirklich interessante Thema zu sprechen. Herzlich willkommen, Dr. Therese Rattmanner.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute da bin.
Ja, liebe Therese, du hast Ernährungswissenschaft und medizinische Wissenschaft studiert. Du bist Initiatorin und Leiterin des Ernährungsbildungsprogrammes Schule des Essens. Du arbeitest als Forscherin an der FH St. Pölten im Bereich Gesundheitswissenschaften. Du unterstützt Schulen und Gemeinden, Erwachsene und Kinder in ihren Ernährungsentscheidungen. Und du bist Autorin eines Buches und jetzt gerade auch aktuell Co-Autorin eines Kochbuches, das sich, wie könnte es anders sein, mit dem Thema Ernährung beschäftigt. Du lebst mit deiner Familie jetzt wieder im Mostviertel. Du hast aber auch einige Zeit außerhalb von Europa verbracht und auch in Wien gelebt. Habe ich irgendwas Wichtiges jetzt vergessen?
Nein, ich bin ganz beeindruckt, das aus deinem Mund so zu hören.
Ja, liest sich sehr spannend auf jeden Fall. Wo warst du in Europa, wenn ich fragen darf, also außerhalb von Europa?
Ich war mit meinem Mann gemeinsam 2 Jahre in Mosambik im Rahmen der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Es waren extrem prägende Jahre, wahnsinnig spannend, auch sehr entbehrungsreich, schwierig teilweise, aber eine wahnsinnig tolle Erfahrung.
Weißt du, bitte mehr zu schätzen, absolut, was man zu Hause geboten bekommt.
Ja, man kommt richtig demütig zurück und das bleibt einem dann auch, ja.
Ja, unser Gespräch würde ich total gern eben mit dem aktuellsten starten und zwar mit diesem neuen Kochbuch von Katharina Seiser, an dem du mit deiner Expertise mitwirkst. Das Buch trägt den Titel 30 Pflanzen pro Woche und verspricht ein langes und gesundes Leben durch Rezepte, die das Darmmikrobiom stärken. Genau. Was genau ist das Darmmikrobiom und was ist dann das Neue und Innovative an diesem Buch?
Ja, das Darmmikrobiom ist das, was man früher Darmflora genannt hat. Da gibt es jetzt sozusagen ein neues fancy Wort, beziehungsweise das ist jetzt ein bisschen despektierlich, weil es hat sich wahnsinnig viel getan in der Forschung in dem Bereich. Es tut sich täglich was in der Forschung in dem Bereich. Das ist vielleicht eins der meist umforschten Gebiete im Bereich der Ernährung im Moment. Und man weiß vieles noch nicht, wie das immer so ist in der Ernährungsforschung. Jede Frage oder jede Antwort wirft 100 neue Fragen auf. Aber was man schon ganz klar sagen kann, ist, dass das Mikrobiom ganz, ganz wesentlich zur Gesundheit des Menschen beiträgt. Das heißt, ganz viel vom Immunsystem sitzt sozusagen im Darm. Es gibt eine ständige Kommunikation vom Darm zum Hirn. Und wahrscheinlich mischt das Darmmikrobiom auch mit bei der Steuerung von verschiedensten Stoffwechselvorgängen in die positive wie in die negative Richtung. Und da kommen wir jetzt sozusagen zum großen Potenzial. Man kann das Darmmikrobiom auf unterschiedliche Weise günstig beeinflussen. Das goldene Fenster sozusagen ist die frühe Kindheit, also eigentlich schon die Schwangerschaft und die ersten 2 Lebensjahre. Das ist so wirklich die allerwichtigste Zeit. Aber auch danach hat man noch einiges an Potenzial und Ernährung ist halt da ein großes Thema.
Und jetzt geht's darum, man soll 30 Pflanzen pro Woche zu sich nehmen. Was zählt da dazu? Sind das Obst, Gemüse oder sind es wirklich nur Kräuter?
Das ist alles Pflanzliche, das nicht hochverarbeitet ist. So kann man es vielleicht runterbrechen. Also Obst und Gemüse eh völlig klar. Dann Getreideprodukte, wenn sie Vollkorn sind. Also das Weißbrot zum Beispiel zählt nicht dazu, die weißen Nudeln auch nicht, auch wenn sie grundsätzlich aus Getreide sind, aber es geht da ganz stark immer um die Ballaststoffe und die sind halt im Vollkorn drin. Es zählen alle Kräuter dazu, es zählen alle Gewürze dazu. Ganz, ganz wichtig, Hülsenfrüchte, das ist einfach Linsen, Bohnen, Kichererbsen, eine unpackbar tolle Lebensmittelgruppe, gesundheitlich wie kulinarisch und in jeder Hinsicht eigentlich, wenn man die Umweltaspekte einblendet, auch da. Ja, habe ich was vergessen? Schwammerl gehören dazu, obwohl die eigentlich so ein bisschen Aliens quasi sind, weil da ist man sich nicht ganz sicher, gehören die eher ins Tierreich oder eher ins Pflanzenreich, aber für 30 Pflanzen pro Woche zählen sie definitiv zu den Pflanzen.
Ich merke das auch, also Bohnen und Linsen, es wird eigentlich total unterschätzt. Ne?
Komplett. Ja. Das ist so ein bisschen meine Mission im Moment gerade, die Hülsenfrüchte vor den Vorhang zu holen, weil die einfach mit einer klitzekleinen Ausnahme, also es gibt Nachteile bei den Hülsenfrüchten, die kennt wohl jeder von sich selbst, wenn man sozusagen zu schnell hineinstartet und die Verdauung noch nicht ganz angepasst ist an die vielen, vielen Ballaststoffe, dann kann es mitunter gewisse Schwierigkeiten geben, aber da passt sich der Körper sehr schnell an und dann gibt es wirklich auf jeder Ebene nur mehr Vorteile.
Jetzt ist ja das nicht ganz so einfach. Ich meine, man soll 30 verschiedene Pflanzen zu sich nehmen. Das bedeutet aber nicht, dass ich jetzt nur ein Stangerl Schnittlauch nehme, sondern das soll schon eine gewisse Portionsgröße sein wahrscheinlich.
Zum einen muss ich jetzt einmal sagen, also das Buch oder dass ich bei diesem Buch mitgemacht habe, liegt vor allem daran, dass ich es liebe, positiv zu kommunizieren. Ich bin nicht eine von diesen Ernährungswissenschaftlerinnen oder Ernährungsexpertinnen, die sagen, das weglassen, das weglassen, das weglassen, sondern mein Zugang auch in der Schule des Essens ist immer der Genuss, die Freude, die Schönheit des Essens, auch die sozialen Aspekte. Und das ist bei diesem Thema auch so zentral, weil es geht nicht darum zu sagen, lasst das weg und esst von dem weniger, sondern es geht darum, esst mehr von der Vielfalt, bedient euch an diesem unpackbar riesigen Potpourri an Möglichkeiten, das wir haben. Und die 30, diese Zahl, die stammt aus einer Studie, aber die ist bei weitem noch nicht bis ins Letzte untersucht. Also das ist nicht so, dass man sagt, es müssen genau 30 sein und 29 ist zu wenig, sondern das ist, damit man halt was hat, was man kommunizieren kann. Und was zählt, das ist ganz, ganz ähnlich. Es gibt keine klaren Definitionen noch in diesem Konzept. Wenn man jetzt ein Stangerl Schnittlauch hat, naja, nein. Aber wenn man ein Schnittlauchbrot isst, na selbstverständlich. Und bei den Gewürzen ist auch immer die Frage, zählt da jetzt, wenn ich einen Pfeffer wo reingib? Ja, zählt, weil man den Pfeffer meistens nicht einmal in der Woche wo hineingibt, sondern weil man eh jeden Tag ein bisschen pfeffert. Oder wenn man Curry verwendet, dann nimmt man eh gleich einmal 2 Teelöffel davon und das summiert sich dann eh ein bisschen. Und die Botschaft ist, bitte nicht zu streng sein bei diesem Konzept, sondern es geht um den Spaß, es geht um die Freude, es geht darum, diese motivierende Kraft sozusagen, die das Konzept hat, mitzunehmen und nicht um eine Erbsenzählerei.
Mhm. Finde ich total schön, diesen positiven Ansatz, weil es ist ja oft wirklich so, also man hört so viele verschiedene Konzepte von bloß keine Kohlenhydrate und bloß das nicht. Man schwimmt dann immer so ein bisschen mit, was ist jetzt wirklich gesund und darum finde ich jetzt diesen Ansatz irrsinnig gut, dass man einfach sagt, okay, es gibt jetzt nichts nur Böses, ja, sondern es geht um die Vielfalt.
Es hat noch nie irgendwas nur Böses gegeben. Also das ist also unsere Schwierigkeit in der Ernährungswissenschaft. Die Botschaften sind eigentlich so einfach und so banal. Und wir kennen sie alle längst. Und dann gibt es halt immer wieder Trends, die irgendwo aufspringen, weil man eine neue Erkenntnis wieder dazu gewonnen hat, teilweise in einer sehr eingeschränkten Personengruppe. Dann werden kreuz und quer Ergebnisse, die vielleicht für DiabetikerInnen gelten, übertragen auf die Gesamtbevölkerung, was eigentlich nicht zulässig ist, weil der Stoffwechsel von einem Gesunden funktioniert halt anders. Und es kommt ein totaler Overload an Informationen raus und dann irgendwann findet man sich nicht mehr wirklich zurecht. Mhm. Dabei, es ist wirklich einfach, also relativ einfach. So viel wie möglich pflanzliche Lebensmittel, so wenig verarbeitet wie möglich, möglichst viel gekocht, tierische Lebensmittel in Maßen, aber definitiv nicht verboten und bunt, abwechslungsreich und vor allem mit Freude und ohne Zwang und schon gar nicht ohne mit irgendwelchen Verboten und schon überhaupt gar nicht mit schlechtem Gewissen.
Das heißt, du würdest eigentlich sagen, diese Ernährungschallenge, ist die für alle geeignet?
Ich würde grundsätzlich sagen, wenn man ein gesundheitliches Problem hat, wenn man eine Erkrankung hat, dann mit Fachpersonal reden. Sei das jetzt Arzt, Ärztin, Diätologin, Diätologe. Aber ich meine, das ist jetzt keine komplette, total orge Ernährungsumstellung. Das ist einfach mehr Pflanzen essen. Da kann ich mir keine Personengruppe vorstellen, die von dem negative Auswirkungen hätte. Ganz im Gegenteil, es würden so gut wie alle davon profitieren. Also kann man nicht vorstellen, wer davon nicht profitiert. Mit eben dieser kleinen Einschränkung, die ich ganz am Anfang schon gesagt habe, wenn ich es nicht gewohnt bin, Hülsenfrüchte zu essen, Vollkornprodukte zu essen, so viel Ballaststoffe zu essen und dann sozusagen von 0 auf 100 hinein starte, dann kann es schon passieren, dass ich gewisse Verdauungsbeschwerden habe. Mhm. Aber das zeigt mir der Körper sofort.
Und die regulieren sie dann.
Erstens einmal passt sich der Körper dann an und zweitens, ich spüre sie dann sofort und dann dann schraube ich halt wieder ein bisschen zurück. Und die Botschaft ist, wenn ich da jetzt sozusagen hineinstarte, dann langsam angehen.
Im Kochbuch steht ein interessanter Satz, und zwar: mit einem gesunden Lebensstil können wir viele Zivilisationserkrankungen vorbeugen. Gesunde Ernährung ist ein wesentlicher Teil davon. Was sind das für Zivilisationskrankheiten?
Eigentlich alle die so unsere Haupttodesursachen sind. Also das sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also sprich Herzinfarkt, Schlaganfall. Und was sonst noch zu diesem Komplex dazugehört, das sind viele Krebserkrankungen, wobei die Datenlage bei den Krebserkrankungen mit dem Zusammenhang mit Ernährung nicht ganz so eng ist, sozusagen nicht ganz so stark bewiesen ist wie bei den Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber sie ist vorhanden. Und das ist ganz klar auch der Typ-2-Diabetes. Und dann gibt es noch eine Reihe anderer Erkrankungen. Es gibt auch im Bereich psychische Erkrankungen, Zusammenhänge mit der Ernährung. Es gibt sehr viel Studien oder sehr viel Forschung auch im Moment zum Mikrobiom und Depressionen. Da scheint es auch einen Zusammenhang zu geben. Also man könnte es vielleicht so runterbrechen: eine gesunde Ernährung trägt zum Schutz vor fast jeder denkbaren Erkrankung bei.
Im Gegensatz zu dem Buch, das du jetzt unterstützt, hast du vor 15 Jahren ein eigenes Kochbuch herausgegeben mit deinem Partner Klaus Ebenhö. Mhm. Und das Buch trägt den Titel Omas Bio-Küche. Mhm. Regional, saisonal, gesund und gut. Du hast in der Einleitung zu diesem Buch in der Überschrift geschrieben, warum Omas Küche zukunftsweisend ist. Ist Omas Küche nach wie vor zukunftsweisend? Und warum?
Das kommt jetzt auf die Oma drauf an. Ja. Also die Küche meiner Oma war, bis auf das, dass sie dann trotzdem zu fleischlastig war, aber sonst definitiv zukunftsweisend. Meine Oma hat einen Gemüsegarten gehabt, die hat sehr viel angebaut. Das heißt, es hat bei uns immer irgendwas rund um Gemüse gegeben. Und das war natürlich regional, nun auch, weil sie ist hinterm Haus gewachsen. Es war total saisonal. Und die Oma hat so mit so einer totalen Selbstverständlichkeit täglich gekocht. Also es gab immer was frisch Gekochtes. Und von daher, also das sind so Aspekte, die absolut zukunftsweisend sind und waren. Und wer das Glück hat, so eine Oma oder auch Opa, es gibt ja auch kochende Großväter, so eine Oma, so einen Opa zu haben, ja klar, von denen kann man sich ganz viel abschauen. Wenn das eine Oma ist wie meine Mutter, die leider schon verstorben ist gewesen wäre, die hat nicht so wahnsinnig gern gekocht. Vielleicht nicht so zukunftsweisend.
Das Buch ist ja ein richtiges Wohlfühlbuch und man findet auch ganz viele Gerichte drinnen, die einen einfach sofort wirklich auch an die Oma denken lassen. Ja, also so eingebranntes Gemüse, Kochsalat mit Erbsen.
Das war so mein Signature-Dish, weil in meiner Familie hat es das ganz oft gegeben, wenn der Salat ausgewachsen ist, hat die Oma Kochsalat gemacht, und das ist jetzt kein typisches Kindergericht, aber meine Brüder und ich, wir haben es geliebt. Und dann war so die Frage, die Oma war nicht mehr. Dann ruft mir mein Bruder an und sagt: Du, weißt du, wie die Oma diesen Kochsalat mit Erbsen gekocht hat? Und ich habe gesagt: Keine Ahnung. Und das war der Startschuss für das Buch, weil wir gesagt haben, wir wollen da Rezepte zusammentragen, die diese Kindheitserinnerungen wieder aufleben lassen.
Das kenne ich, bei uns ist das der Apfelstrudel.
Ja.
Hat das ja mal einen ganz speziellen Tag.
Hat, glaube ich, jede Familie so ihre Gerichte.
Ja, und wenn ich mir jetzt das so anschaue mit Aufläufen und Süßspeisen, wie zum Beispiel gebackene Apfelräder oder Scheiterhaufen, ist das jetzt auch gesundheitsfördernd, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, es sind ja regionale Produkte, oder wie siehst du das?
Das muss man in dem Fall mehrdimensional sehen, und Ernährung ist ja definitiv mehrdimensional. Es geht ja nicht nur um Gesundheit. Gesundheit ist ein ganz zentrales Thema, aber das ist ja auch etwas, mit dem ich mich immer mehr beschäftigt habe und wo die Zeit in Mosambik dann nur mal so richtig angeschoben hat. Das Thema Nachhaltigkeit oder Ernährungsökologie ist sozusagen der Fachbegriff. Und da geht es darum, 5 Dimensionen der Ernährung zu betrachten. Gesundheit, eh klar. Umwelt, Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur gehören da auch dazu. Und natürlich sind die gebackenen Apfelradeln jetzt nicht das super Gesündeste, weil die sind fett und frittiert und wahrscheinlich mit Weißmehl gemacht. Aber du hast das eh schon gesagt, die Äpfel sind vielleicht aus dem Garten, die sind super regional. Und dann kommt definitiv da, gerade da, diese Gesellschaft, Kultur, diese Dimension Gesellschaft und Kultur mit hinein. Das erinnert mich an die Oma. Und das können wir zwar in Studien nicht messen, aber Aber dieser Wohlfühlfaktor oder dieses in Gesellschaft essen oder auch das interkulturell Verbindende, das ist ja auch so ein ganz ein tolles Element, was Ernährung machen kann. Die Erinnerung an die Oma, wenn ich die bochenen Apfelradeln esse, das ist auch ein Teil der Qualität des Produktes. Das kann man nicht messen, aber das ist vorhanden. Und deswegen dürfen wir uns nicht immer fragen, ist das gesund, ist das nicht gesund, sondern alles einblenden, was noch mit dazugehört. Und das aber auch nicht unbedingt so einblenden, dass man sich ständig Gedanken drüber macht, sondern das einfach auch zulassen und vielleicht auch ein bisschen intuitiver essen. Und immer, immer die Freude, der Genuss, das ist so zentral auch.
Ich finde es so schön, wie du immer so über Freude redest am Essen. Und es gibt ja so viele Trends. Wir haben es ja vorher schon angesprochen. Eben bloß keine Kohlenhydrate, gleich Keto oder eben ganz viel Proteine, Zucker weglassen oder Intervallfasten. Haben wir ja alles schon wirklich ausprobiert. Ja, aber wie kann ich mich jetzt wirklich orientieren? Wie finde ich das, was zu meinem Lebensstil und zu meiner Familie vor allem passt?
Du hast die Knackfragen gerade gestellt. Es ist auch in der Forschung zeigt sich immer stärker, Essen, die gesunde Ernährung ist was zutiefst Individuelles. Wir haben unterschiedliche Stoffwechsel, wir haben unterschiedliche Mikrobiomzusammensetzungen, um da wieder zurückzufinden. Das kann man mal messen. Und da könnte man individuell zuschneiden. Also im Moment ist ja auch so ein bisschen ein Trend, diese ganzen Gesundheitstracker. Manche versuchen auch schon mit Blutzuckersensoren da zu schauen, wie reagiere ich auf unterschiedliche Mahlzeiten. Manche empfehlen sogar den Salat vorher zu essen und dann später erst die Kohlenhydrate, damit der Blutzucker nicht so stark beeinflusst wird. Aber das ist alles ganz stark individuell. Und dann kommt zusätzlich zu diesen gesundheitlichen individuellen Faktoren das dazu, was du gesagt hast. Familie, mein Leben, das sind schon auch ganz wesentliche Knackfragen. Weil wenn ich jetzt weiß, was mir gesundheitlich gut tut, was mir mein Körper auch für Signale dahingehend sendet, dann muss das auch noch in mein Leben hineinpassen, weil es nützt ja nichts, wenn ich jetzt weiß, das gesündeste Frühstück wäre, ich tue jetzt maßlos übertreiben, aber wäre ein unglaublich aufwendiges Drei-Gänge-Brunch quasi und ich aber in der Früh partout keine Zeit habe dafür, dann ist das ein Ratschlag, den werde ich vielleicht einmal, zweimal, die ganz Disziplinierten fünfmal machen, aber das funktioniert nicht. Also zentrale Botschaft ist, das muss individuell angepasst sein und da muss man sich die Zeit nehmen, auch gut in sich hineinhorchen und sein Leben anschauen und für sich selbst, für die eigene Familie gute Lösungen finden. Und das, was so kursiert an Gesundheitsinformationen, das kann man sich... Da nimmt man sich sozusagen aus dem Blumenstrauß das, was man brauchen kann und zimmert sich seine eigene passende Ernährung zusammen. Das wäre der Plan.
Auf einen Trend, da würde ich wirklich total gerne eingehen, und zwar ist es eben, weil das jetzt gerade der totale Hype ist, die proteinreiche Ernährung. Man findet ja in den Supermarktregalen jetzt natürlich das Joghurt mit einem extra Protein. Und ist das jetzt alles nur ein Marketing-Gag oder... sind da wirklich jetzt nur mehr Proteine drinnen im Cottage Cheese?
Du rennst jetzt gerade eine offene Tür bei mir ein, weil ich habe tatsächlich gestern auf Social Media ein Video von mir hochgeladen, wo ich mich öffentlich ärgere über diesen Proteintrend, weil mir nämlich wieder eine Empfehlung von einer selbsternannten Expertin untergekommen ist, die sagt, wir brauchen alle viel, viel mehr Eiweiß, 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist ein Blödsinn. Wenn ich intensiv Krafttraining betreibe, mit dem Ziel, Muskelmasse aufzubauen, dann brauche ich mehr Eiweiß. Da reden wir von ungefähr 1,4 bis 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Aber nur dann brauche ich so viel Eiweiß. Für alle anderen lautet die Empfehlung 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Kann sich jeder und jede selber ausrechnen, was da herauskommt. Und das ist absolut ausreichend und da ist auch schon ein Sicherheitspuffer sozusagen mit eingerechnet. Heißt umgekehrt, um deine Frage zu beantworten, das überwiegende Angebot, das da so mit High Protein beworben wird, brauchen wir alle miteinander nicht. Die Durchschnittsösterreicherin isst sowieso viel zu viel Eiweiß. Und diejenigen, die die vielleicht nicht so leicht auf einer Eiweiß kommen. Das sind Menschen, die ganz stark pflanzenbetont oder vielleicht sogar ausschließlich pflanzlich essen. Und die wiederum, da kennen sie die meisten sehr gut aus, weil sie sich sehr intensiv mit ihrer Ernährung beschäftigt haben. Und die wissen dann schon, ich muss halt gezielt schauen, dass ich zum Beispiel viel Hülsenfrüchte esse, weil da ist viel Eiweiß drinnen, dass ich die Hülsenfrüchte auch gut kombiniere mit zum Beispiel Getreide, weil sie dann wir nennen das die biologische Wertigkeit, also die Art oder die Qualität, mit der der Körper sozusagen dieses Eiweiß verwerten kann, erhöht. Und für so jemanden kann es schon sinnvoll sein, sich ein bisschen Gedanken zu machen, wie viel Eiweiß kriege ich denn und wie viel brauche ich denn. Aber der überwiegende Großteil der Bevölkerung braucht sich ums Eiweiß überhaupt keine Sorgen machen.
Was passiert, wenn ich zu lange zu viel Eiweiß zu mir nehme?
Die Nieren freuen sich nicht sehr drüber. Mhm. Also die Nieren müssen mehr arbeiten sozusagen. Eiweiß kann auch nicht gespeichert werden. Das heißt, es wird letztendlich, wenn jetzt viel davon ist, auch in Fett umgewandelt. Das wissen vielleicht da die wenigsten, dass man mit viel Eiweiß auch sozusagen genau das erreichen kann, was man nicht erreichen möchte. Und letztendlich ist es, und da blende ich jetzt wieder vor allem die Dimension Umwelt mit ein, es ist ein ökologischer Wahnsinn. Vor allem, wenn man auf tierische Eiweißquellen geht, also wenn man mehr Fleisch und mehr Milchprodukte isst, weil die Produktion sozusagen von tierischen Lebensmitteln ungleich mehr Ressourcen braucht. Und wenn ich jetzt sozusagen mehr tierisches Eiweiß isst, als ich brauche, obwohl wir eh schon viel tierisches Eiweiß essen, dann ist das ökologisch einfach auch, finde ich, nicht vertretbar. Also um das vielleicht konstruktiv abzuschließen, ja. Eher auf die pflanzlichen Eiweißquellen setzen, Hülsenfrüchte, Getreide in der Kombination, total optimal und insgesamt maßvoll Eiweiß und sich keine großen Sorgen machen, dass man zu wenig Eiweiß kriegt. In der Regel ist man absolut ausreichend versorgt damit.
Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich habe in der Früh unglaublich gern meine Frühstückseier und solche Sachen, würdest du dann auch sagen, das ist eigentlich schon zu viel? Oder sagst du, okay, das ist eine natürliche Proteinquelle, kann man nehmen?
Das kann ich jetzt so nicht beantworten, weil da müsste man wissen, was den restlichen Tag ist. Mhm. Auch da ist wieder so die Kernbotschaft, wenn du ein Gusto drauf hast, dann, ja natürlich, dann isst die Eier sind sowieso von der Nachhaltigkeitsdimension eh super Lebensmittel. Also unter den tierischen gehören es nur zu den besseren quasi. Und wenn das eine bevorzugte Eiweißquelle von dir ist, ja klar, dann ist das eine gute Idee. Was du dann aber ziemlich wahrscheinlich nicht brauchst, ist dann noch zusätzliche, eben angereicherte High-Protein-Produkte, um genug Eiweiß zu kriegen.
Wie kann man jetzt als Gesellschaft generell die Essgewohnheiten nachhaltiger gestalten? Gibt es da irgendwelche Tipps? Und ist eine nachhaltige Ernährung automatisch auch gesünder?
Da hat es eine bahnbrechende Arbeit gegeben, die ist 2019 herausgekommen. Da wurde die sogenannte Planetary Health Diet definiert. Und da haben sie WissenschaftlerInnen aus zwei Gruppen sozusagen zusammengetan. Das eine waren die Gesundheitswissenschaftler, also die Ernährungswissenschaftlerinnen, Ernährungsforscherinnen im Bereich Gesundheit und auf der anderen Seite die Umweltwissenschaftlerinnen quasi. Und die haben jeweils für sich definiert, was ist gerade Stand der Dinge, was ist gut, was ist nicht gut in unserem Bereich und haben das dann zusammengeführt und dann ist eine herausgekommen, eben diese Planetary Health Diet, die zum einen gesund ist, also sprich, das ist nämlich ein weltweites Ernährungskonzept, die für alle Menschen auf der Welt, für die zu wenig Hunger, Mangelernährung jetzt haben, genug liefert, für die jetzt zu viel haben, also wir, das sozusagen auf ein gesundes Maß herunterbricht und die gleichzeitig auch die Ressourcen des Planeten nicht überstrapaziert. Und was da rauskommt, ist, man kann es jetzt wahrscheinlich schon erahnen, eine ganz stark pflanzenbetonte Ernährungsweise mit ganz viel Obst und Gemüse, mit vielen Hülsenfrüchten und daraus hergestellten Produkten, Tofu beispielsweise, Tempeh, da tut sich ja gerade wahnsinnig viel in dem Bereich. Mit ein bisschen Milchprodukt, mit ein bisschen Fleisch. Es ist keine rein pflanzliche Ernährungsweise. Mit vielen Nüssen. Nüsse sind also eine ganz tolle Lebensmittelgruppe. Und ein bisschen Zucker ist auch dabei. Also es ist auch nichts verboten. Aber die Botschaft ist sozusagen eine nachhaltige Ernährungsweise ist idealerweise stark pflanzenbetont. Und so eine Ernährungsweise ist idealerweise oder praktischerweise dann auch eine sehr gesunde Ernährungsweise. Also das spielt wunderbar, spielt sich sozusagen gegenseitig in die Hände und das passt alles wunderbar zusammen.
Ernährst du dich eher pflanzlich oder ausschließlich?
Ich bin eine ganz klassische Omnivore, ich esse wirklich alles. Mhm. Bis hin zu Innereien habe ich wieder für mich entdeckt. Das ist so ein bisschen auch so ein Steckenpferd von mir, so Nose to Tail und Verkochen des ganzen Tieres. Aber ich esse recht wenig Fleisch. Und bei uns gibt's, also wir sind eigentlich so eine Familie, wo das Konzept Sonntagsbraten gelebt wird. Also wir haben eigentlich einmal in der Woche essen wir Fleisch. Und dazwischen hin und wieder mal vielleicht ein Stückchen Wurst oder so. Milchprodukte gibt es bei uns täglich, auch weil wir sie sehr gerne mögen. Und ja, aber die Basis unserer Ernährung ist definitiv pflanzlicher.
Ja, ich habe in der Vorbereitung auf das Gespräch auch ein bisschen in deinem Blog gelesen, in dem du dich mit Nachhaltigkeit und Ernährung beschäftigst und auch mit Themen, wie wir gerade angesprochen haben, Nose to Tail oder die Haltung und Schlachtung von Tieren zum eigenen Bedarf thematisierst. Mir würden die Hintergründe interessieren und warum hast du dich eigentlich damit so intensiv beschäftigt?
Ja, aus den genannten Gründen Nachhaltigkeit vor allem war ich irgendwann an dem Punkt, wo ich mich gefragt habe, wie kann ich es vor mir selbst noch rechtfertigen, weiterhin Fleisch zu essen. Ich esse wahnsinnig gern Fleisch, es schmeckt mir. Und ich war dann sozusagen an einer Weggabelung. Und der eine Weg hätte in eine rein pflanzliche Ernährung führen können oder müssen, wenn ich das sozusagen konsequent durchgedacht oder weitergedacht hätte. Und das ist aber für mich ein nicht gangbarer Weg gewesen, weil es eben so gern ist. Und dann war für mich klar, okay, dann muss ich mich damit beschäftigen und zwar mit allem, was dazugehört. Und das hat mich dann eben letztlich auch an das Thema Schlachtung herangeführt. Und ich habe dann für mich beschlossen, ich möchte mich dem stellen, auch emotional, weil das eben für mich kein gangbarer Weg ist, zu sagen, ich esse zwar Fleisch, aber es ist mir wurscht, wer das geschlachtet hat. Das ist halt für mich nicht gegangen. Und ja, und so war es halt dann so, dass ich mich Stück für Stück dem angenähert habe. Also ich habe dann bei Bekannten, die haben Schweine, die machen Hofschlachtungen, bin da mal dabei gewesen. Es ist dann sukzessive sozusagen immer weitergegangen, bis wir letztlich voriges Jahr, wie du es zuerst gesagt hast, zwei Kaninchen eingestellt haben, wo wir schon von Anfang an gewusst haben, die werden jetzt über den Sommer die Wiesen abfressen sozusagen, ein wunderschönes Leben haben, die sind frei herumgehoppelt, im Herbst aber dann geschlachtet werden und wir werden sie dann auch essen. Und das haben wir auch gemacht. Das war eine Familienentscheidung, das sagt jetzt alles so einfach, das war emotional echt herausfordernd, aber ist halt unser Weg. Ich möchte damit auch nicht sagen, dass es der einzig richtige Weg ist. Da gibt es viele Zugänge dazu und ich verstehe es auch total, dass man sagt, ich will mich dem nicht stellen. Ein bekannter Psychologe hat einmal zu mir gesagt, ihr seid völlig wahnsinnig, dass ihr das so in den Vordergrund zerrt. Die Leute haben ja einen Grund, warum sie das ausblenden, weil sie es nicht aushalten. Verstehe ich vollkommen. Mein Weg war halt ein anderer.
Also ich finde, dass dieser Zugang auf jeden Fall sehr zum Nachdenken anregt.
Wie gesagt, das ist mein Zugang. Ich bin dann auch beruflich gegangen sozusagen. Wir haben auch ein Projekt gehabt, wo wir uns eben im Rahmen der Schule des Essens mit Kindern mit der Schlachtung beschäftigt haben. Das habe ich gar nicht, das hatte ich nicht geplant, das kam nicht von mir, sondern die Schülerinnen und Schüler haben in den Workshops immer wieder gesagt, sie würden gern auch mehr zum Thema Fleisch erfahren. Und dann war plötzlich die Frage da, wie wird der Händel eigentlich geschlachtet? Und in dem Workshop war das große Glück, dass eine Kollegin dabei war, die ist selbst Nutztierwissenschaftlerin und hat selber einen Bauernhof und hat das alles schon gemacht. Das heißt, die hat das erzählen können, wie das geht und hat sie so ganz vorsichtig herangetastet, weil wir wollten ja da kein Kind irgendwie überfordern. Ja. Und die Kinder sind da gesessen, da hat jetzt der Stecknadel fallen gehört. Die hat es wahnsinnig interessiert und die haben dauernd nachgefragt und dann haben wir gesagt, hallo, da ist offensichtlich Bedarf da und haben das Thema dann eben auch pädagogisch aufgegriffen. Immer wissend, dass man auf ganz, ganz, ganz dünnem Eis in sehr sozusagen gefährlichem Terrain mit hohem Skandalisierungspotenzial unterwegs sind. Aber für uns hat es damals so ausgeschaut, als ob das jetzt ein richtiger Weg wäre und ja, den sind wir gegangen.
Du hast eben diese Schule des Essens gegründet. Ich habe gelesen, es ist mehr im oberösterreichischen Raum vertreten, oder machst du das da bei uns auch?
Das hat sich einfach so ergeben, weil im oberösterreichischen Raum einige angefragt haben. Und also hat sich aus der Projektdynamik heraus ergeben. Nein, ich mache das grundsätzlich da auch. Ich habe auch in den Anfangszeiten der Schule des Essens, 2016 muss das gewesen sein, hier mit der Wieselburger Volksschule viermal eine ganze Projektwoche Schule des Essens gemacht. Das war ein totales Highlight. Also auch hier und sehr gerne hier.
Ja, weil es ist ja eigentlich total wichtig, eben wie du ganz am Anfang schon gesagt hast, dass man gleich direkt in dieses erste Fenster hineingreift. Also natürlich zu Hause die Eltern in den ersten 2 Jahren und wann dann die Kinder eben in Kindergarten und Schule kommen. Ich habe es ja bei meinen Kindern selbst bemerkt, im Kindergarten sind noch die Obstteller gestanden und wir haben auch Jausenboxen mit Jausen, Obstfächern und alles. Mhm. Aber es wird einfach von den Kindern dann auch immer weniger. Wann dann die Boxen heimkommen, ist das Obstfach voll und der Rest ist weg. Und das hat sich dann irgendwie so entwickelt. Und darum fand ich das so wichtig, dass man sowas auch wirklich generell in die Bildung mit integriert. Mhm. Diese pflanzliche Ernährung aufklären, was kann man eigentlich alles essen? Ich meine, es gibt ja eigentlich fast nichts Spannenderes, als wie zu Hause über die Wiese gehen und einmal schauen, was da eigentlich alles für Kräuter wachsen, ja? Wie ist denn da die Akzeptanz von den Schulen? Wird sowas schon gefordert oder haben sie einfach die Möglichkeiten nicht oft?
Ganz, ganz unterschiedlich. Also grundsätzlich gibt es sowas wie einen gemeinsamen Tenor, ich würd sogar sagen österreichweit, weil das kommt dann immer wieder unter aus unterschiedlichen Richtungen, so dieses, wir brauchen mehr Ernährungsbildung in den Schulen. Wir sind uns irgendwie alle, ich habe so das Gefühl, wir sind uns alle einig, dass wir das bräuchten. Es findet aber trotzdem zu wenig statt und das hat verschiedenste Gründe. Zum einen, weil es im Lehrplan nicht intensiv integriert ist. Also eigentlich haben es nur die neuen Mittelschulen als Schulfach und da war auch nur meistens in einer Schulstufe im Sachunterricht in der Volksschule ein bisschen drinnen. Und ja, da könnte definitiv mehr passieren. Das ist der eine Grund. Man darf aber auch nicht glauben, dass man mit Ernährungsbildung alle Probleme löst, weil natürlich zum einen der Grundstein immer zu Hause gelegt wird. Also was Hänschen sozusagen zu Hause nicht gelernt hat, lernt Hans in der Schule nicht mehr so einfach. Und dann kommt noch dazu, dass es nicht nur eben um die Bildung geht, sondern es geht auch darum, was sie so in der Schule so, also um das Umfeld sozusagen, wir nennen das die Ernährungsumgebung. Was gibt es beim Schulbuffet? Was gibt es, wenn die Kinder zum Mittag in der Schule essen? Was gibt es da? Wie reagieren oder wie agieren die Pädagoginnen? Das ist nämlich auch ein ganz zentraler Faktor. Die Kinder, je jünger sie sind, desto eher binden sie sich sozusagen emotional an die Pädagoginnen und das sind totale Vorbilder. Und wenn die Pädagogin, der Pädagoge zum Beispiel beim Mittagessen sie dazusetzt und in einer freudvollen, genussvollen Umgebung was Gescheites isst, dann hat das eine totale Vorbildwirkung und in die andere Richtung natürlich genauso. Und es ist so ein Zusammenspiel an so vielen Dingen, die letztendlich förderlich wären oder halt eben nicht so förderlich sind. Und wir müssen da ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt irgendwie nicht sagen, dass jetzt alle Ernährungsbildung in der Schule haben, wäre alles gelöst. Nein, so einfach wird es wahrscheinlich nicht sein.
Das heißt, es braucht eigentlich eine umfassendere, familienübergreifende...
Familien, Schul, Gemeinde, also so im Idealfall einfach eine Ernährungsumgebung, die es den Kindern auch leicht macht, die gescheitere, die gesündere, die nachhaltigere Wahl zu treffen. Weil wenn man jetzt im Ernährungsunterricht sozusagen mit einer über Hülsenfrüchte spricht, aber sie gar keine Möglichkeit haben, irgendwie Hülsenfrüchte zu essen, weil es weder daheim gibt, nur im Schulbuffet, dann sind sie halt auf verlorenem Posten.
Das Thema Fasten würde ich jetzt gern ansprechen. Es gibt ja dieses intermittierende Fasten oder auch jetzt die Fastenzeit. Viele sagen, in diesen 40 Tagen der Fastenzeit verzichte ich auf das, verzichte ich auf das. Wie sinnvoll ist es, einmal im Jahr solche Fastenkuren zu machen oder auch dieses Heilfasten, wo man ja wirklich auf alles komplett verzichtet? Ja.
Kann man auch leider überhaupt nicht pauschal beantworten. Ich weiß, es ist immer so... wir alle hätten gerne einfache Antworten in dieser unglaublich komplexen Welt, aber es ist halt leider nicht so einfach. Es ist wiederum eine ganz, ganz individuelle Sache. Also ich werde es vielleicht mit einer Ich-Botschaft beantworten. Ich bin so ein Mensch, ich bin so ein bisschen so ein Alles-oder-Nichts-Mensch. Also wenn du mir eine Tafel Schokolade herlegst, dann tue ich mir wahnsinnig schwer, da irgendwie 2 Stickerl zu essen, sondern die Rahme weg. Und dafür tue ich mir aber dann auch nicht schwer, wochenlang überhaupt kein Schokolade zu essen. Und deswegen bin ich ein Mensch, ich profitiere total von einer Woche, ich mache meistens in der Karwoche eine Woche eben Heilfasten oder Saftfasten. Das ist für mich so ein Reset. Das ist so, da komme ich total runter und besinne mich wieder auf das achtsame Essen. Dann mache ich das auch nicht mehr, dass ich irgendwie so nebenbei was esse, sondern ja, wie gesagt, wie ein Reset. Und mir tut das wahnsinnig gut. Vor allem weniger auf der körperlichen Ebene, vor allem im Hirn sozusagen. Es gibt aber Menschen, für die wäre das die totale Folter. Es gibt Menschen, wo es auch gesundheitliche Gründe gibt, die dagegen sprechen. Deswegen Fasten auf gar keinen Fall in Eigenregie, sondern immer mit Profis vorher sprechen und sich idealerweise auch begleiten lassen. Ich kann es nur so beantworten. Das ist eine individuelle Geschichte. Manchen tut es total gut und für manche ist es überhaupt nicht geeignet.
Fasten bedeutet ja manchmal einfach nicht nur komplett auf alles zu verzichten, sondern ich lasse jetzt in der Fastenzeit einmal komplett den Zucker weg. Mhm. Erst, ich meine, es ist immer irrsinnig schwierig, den Zucker komplett wegzulassen, aber wenn ich jetzt das dann 40 Tage lang mache und dann den Zucker wieder zu mir nehme, hat das irgendwelche Auswirkungen oder ist das eher...
Das wird da gesundheitlich kaum was bringen, weil das, was gesundheitlich was bringt, ist das, was man auf Dauer macht. Was aber sehr wohl passieren kann, es gibt so diesen Zeitraum in der Ernährungspsychologie, sagt man, es ist ein Zeitraum von ungefähr 60 Tagen. Das ist zwar ein bisschen länger als die Fastenzeit, aber wir kommen in den Bereich. 60 Tage ungefähr dauert es, bis man eine neue Routine, eine neue Gewohnheit verinnerlicht hat und nimmer mehr darüber nachdenken muss, ob ich das jetzt mache oder nicht. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel vornehme, meinen Kaffee ohne Zucker zu trinken und das 40 oder 60 Tage durchhalte, das ist natürlich auch immer so individuell unterschiedlich, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich danach tatsächlich für immer und ewig meinen Kaffee ohne Zucker trinke. Insofern ein Versuch zu starten, das lohnt sich auf jeden Fall. Und es ist eben vor allem das... eine Zeit lang etwas nicht zu essen, nicht zu trinken, ganz bewusst, schärft halt oft die Sinne dafür, auch wie das schmeckt und wie gut das ist und dass man das dann nachher viel mehr genießen kann und viel bewusster isst. Und von daher halte ich es schon für sinnvoll, gelegentlich den bewussten Verzicht zu üben, damit der Genuss nachher stärker wird.
Zuerst einmal mit der Gewohnheit brechen. Ja, danke für deine vielen, vielen Antworten. Das war alles wirklich sehr informativ und auch danke für deine persönlichen Einblicke vor allem. Das war wirklich äußerst interessant und ich darf dich jetzt noch einladen zu unserer Schnellfragerunde.
Ich habe das befürchtet.
Schön, dass du das schon kennst. Also ich gebe dir Begriffe und du sagst mir einfach spontan, was dir einfällt. Stadt oder Land?
Das Beste aus beiden Welten.
Süß oder pikant?
Definitiv pikant.
Vegetarisch oder vegan?
Für mich persönlich vegetarisch.
Bio oder regional?
Unbeantwortbar.
fettfrei oder zuckerfrei?
Für mich zuckerfrei.
Alkoholfrei oder koffeinfrei?
Alkoholfrei.
Chiasamen oder Butterbrot?
Butterbrot.
Meal Prep oder jeden Tag flexibel und frisch kochen?
Boah, das ist schwer. Mal so, mal so. Individuell angepasst.
Und zu guter Letzt, Kochsalat mit Erbsen oder Borscht?
Ach, schwer. Kochsalat mit Erbsen, die Oma.
Ja. Ja, super, dann sind wir am Ende angelangt. Danke, liebe Therese, dass du dir heute so viel Zeit genommen hast und die Fragen alle so auch persönlich beantwortet hast. Es war ein irrsinnig interessantes Gespräch, auch für mich persönlich, wo man einfach in einer derartigen Informationsflut heute lebt, da mal einen anderen Weg zu hören und zu erfahren, dass vielleicht manche Sachen tatsächlich nur Marketing-Gags sind.
Ich sage danke für die Einladung und auch danke für die wertschätzende, tolle Vorbereitung von dir, die schönen Fragen.
Danke.
Hat mir große Freude gemacht, hier zu sein.
Ja, und bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, darf ich mich auch recht herzlich bedanken fürs Einschalten und wir freuen uns schon, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind. Dankeschön und auf Wiedersehen.